Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und hier geht es gleich weiter mit dem Buch der Offenbarung. Das erste Kapitel beschäftigt uns weiterhin. Die Verse 2 und 3 wollen wir uns ansehen. Und dazu ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Viel Freude wünsche ich Ihnen dabei und viel Gewinn für Ihr Leben mit Gott. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit dem ersten Vers des Buches der Offenbarung beschäftigt, also mit Kapitel 1, Vers 1. Und dort hörten wir sehr deutlich, es ist Jesus Christus selbst, der in diesem Buch offenbart, was in Wirklichkeit hinter den Geschehnissen in unserer Welt steht. Hinter den Geschehnissen der letzten Zeit der Weltgeschichte. Diese letzte Zeit hat mit der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus begonnen. Und sie endet erst, wenn Jesus wieder sichtbar erscheinen wird. Dann wird er seine gute Herrschaft überall durchsetzen, in der sichtbaren Welt genauso wie in der unsichtbaren. Das Buch der Offenbarung ist also die Offenbarung Jesu Christi, so wie es auch in Kapitel 1, Vers 1 geschrieben steht. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus sendet einen seiner himmlischen Boten zu seinem altgewordenen Vertrauten Johannes. Und dieser Engel hat die Offenbarung des Herrn Jesus Christus im Gepäck. So soll Johannes alles erfahren, was Jesus seinen Leuten über die letzte Zeit offenbaren will. Das führt uns nun zu Kapitel 1, Vers 2. Da lesen wir, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Dieser Vers 2 bildet mit Vers 1 einen einzigen Satz. Um deutlich zu machen, worum es hier in Vers 2 geht, stelle ich einmal das Ende von Vers 1 voran, direkt übersetzt nach dem griechischen Text. Dann heißt es, und Jesus hat die Offenbarung seinem Diener Johannes mitgeteilt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Es ist also Johannes hier in Vers 2, der etwas bezeugt. Der Johannes, dem Jesus nach Vers 1 seine Offenbarung mitteilt. Und dabei handelt es sich um den Johannes, der einer der 12 Apostel gewesen ist. Also einer derjenigen, die Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten in Israel begleitet haben. Das bedeutet, der Johannes hier im Buch der Offenbarung ist derselbe, der auch einen Bericht über Jesus verfasst hat, nämlich das Johannesevangelium. Außerdem gehen 3 Briefe im Neuen Testament auf ihn zurück, die Briefe des Johannes. Es war also offensichtlich der Jünger Johannes, der das Buch der Offenbarung verfasst hat. Von diesem Jünger Johannes hören wir nun also in Vers 2, der hat bezeugt das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Für uns heute klingt das etwas merkwürdig. In dem Augenblick, als er das Buch der Offenbarung zu Papier bringt, schreibt Johannes hier über sich selbst, er hat bezeugt. Das entspricht aber voll und ganz dem, was in jener Zeit, Ende des ersten Jahrhunderts, üblich war. Johannes denkt schon von seinen Lesern aus. Wenn die das Buch in der Hand halten und lesen, dann ist Johannes Buch bereits abgeschlossen. Und das, was er mit seinem Schreiben bezeugt, ebenfalls. Deshalb wählt er hier die Vergangenheitsform. Er hat bezeugt. Wir würden heute wohl eher formulieren, ich, Johannes, bezeuge in diesem Buch, was Jesus geoffenbart hat. Eines fällt hier besonders auf. Die Wörter bezeugen, Zeugnis und Zeuge, sie sind für Johannes von entscheidender Bedeutung. Begriffe dieser Wortgruppe tauchen in seinen Schriften immer wieder auf, und zwar regelmäßig, jeweils am Beginn seiner Werke und zum Ende hin. Johannes benennt in Vers 2 auch, was er mit seinem Buch der Offenbarung bezeugt, nämlich das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Das ist hier wohl als doppelte Umschreibung ein und derselben Botschaft gemeint. denn immer wieder treten diese beiden Ausdrücke zusammen auf im Buch der Offenbarung, Wort Gottes und Zeugnis von Jesus. Um die Botschaft seines Buches der Offenbarung zu beschreiben, genügt Johannes nicht nur ein Ausdruck. Deshalb formuliert er den Inhalt seines Buches mit einer doppelten Umschreibung. Der Inhalt der Offenbarung des Johannes ist zum einen Wort Gottes. Johannes Buch bezeugt zuverlässig das, was Gott geredet hat, was Gott geoffenbart hat über die letzte Zeit der Weltgeschichte. Und zwar hat Gott der Vater dem Johannes das alles durch den Sohn Gottes kundgemacht, durch Jesus Christus. Denn zum einen ist Jesus selbst das Wort Gottes. Durch seinen Sohn hat Gott der Vater abschließend zu uns Menschen gesprochen. Zum zweiten hat Jesus nicht nur von Gott und über Gott geredet. Nein, er hat mit seiner ganzen Person bezeugt, ich rede von Gott, den ich persönlich kenne. Ich bezeuge das Reich Gottes, das ich selbst gesehen habe. So wird Jesus auch der treue Zeuge genannt. Dabei schwingt in der griechischen Sprache auch immer das Leiden eines treuen Zeugen mit. Denn das Wort für Zeuge heißt im Griechischen Martys und Zeugnis Martyria. Im Deutschen haben wir davon die Wörter Märtyrer und Martyrium abgeleitet. Und eines wird aus dem Neuen Testament völlig klar. Als Jesus am Kreuz starb, geschah das stellvertretend. Stellvertretend für die Menschen der ganzen Welt. Und dort am Kreuz hat Jesus mit seinem Leben und mit seinem Tod bezeugt, wie sehr er und der Vater uns lieben. Wie sagte Jesus zu seinen Begleitern, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Paulus, der ehemalige Verfolger der ersten christlichen Gemeinde, schreibt, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus hat nicht nur gesprochen von der großen Liebe Gottes zu uns. Nein, er hat diese Liebe Gottes bewiesen, bezeugt mit seinem eigenen Leben, das er geopfert hat, für uns. Deshalb ist er der treue Zeuge der Liebe Gottes. Sie und ich, wir sind geliebt, und zwar von einer Liebe, die für uns in den Tod gegangen ist. Und nun ist es auch an mir, das zu bezeugen. Eine größere Liebe als die Liebe von Jesus habe ich nirgends gefunden. Und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, liebe Hörer. Lassen Sie sich auf Jesus ein. So wie er, so liebt Sie niemand. Johannes versteht sein Buch der Offenbarung also folgendermaßen. Ich, Johannes, bezeuge, was hier niedergeschrieben wurde, das ist Gottes Reden. Das ist das, was Gott selbst geoffenbart hat über die letzte Zeit. Gleichzeitig bezeugt Jesus, für den Inhalt der Offenbarung des Johannes verbürge ich mich. Ich, der Sohn Gottes. Jesus also bestätigt und beglaubigt die Visionen und Prophetien, die er seinem Jünger Johannes gezeigt hat. Sie sind absolut zuverlässig und uneingeschränkt wahr. Das bezeugt Jesus mit seinem ganzen Dasein. Jesus beglaubigt also den Inhalt des Buches der Offenbarung, und zwar mit der Vollmacht seiner gesamten Person als Sohn Gottes, dem der Vater alle Macht im Universum übertragen hat. Und als der Messias Gottes, der stellvertretend starb, um Menschen für Gott freizukaufen. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und Johannes wiederum folgt hierin seinem Herrn. Denn auch Johannes bezeugt. Ich, Johannes, der alte Nachfolger Jesu, ich bezeuge, der Inhalt dieses Buches der Offenbarung ist das, was Gott geoffenbart hat. Und dieser Inhalt ist das, was Jesus durch sein Zeugnis bestätigt hat. Und auch Johannes bezeugt das mit seinem gesamten Dasein als Gefangener auf der Insel Patmos. Er ist gefangen, weil er an Jesus glaubt. Des Weiteren betont Johannes, der Inhalt seiner Offenbarung ist vollständig. Nichts hat er ausgelassen von dem, was Jesus ihm zeigte. Und dem fügte er auch nichts hinzu. Ausdrücklich schreibt Johannes in Vers 2, alles, was er sah. Über 50 Mal finden wir den Ausdruck sehen in der Offenbarung. Dabei schließt das Sehen das Hören mit ein, so wie es schon bei den Propheten Gottes im Alten Testament der Fall war. Und am Ende des Buches der Offenbarung erfahren wir ausdrücklich: Und ich, Johannes, hörte und sah. Sehen ist gewissermaßen der Fachausdruck in der Bibel für das Empfangen einer prophetischen Offenbarung von Gott. Aus diesem Grund wurden die Propheten zuweilen auch Seher genannt. Doch bei all dem war es für die Propheten in demselben Maße von größter Bedeutung, auch gute Hörer zu sein. Denn für gewöhnlich gehören zu Gottes Offenbarungen neben den Visionen auch erklärende Worte. So sorgt Gott dafür, dass seine Propheten durch Sehen und Hören seine Botschaften verstehen, die er ihnen offenbart. Und erst dann sind Gottes Propheten in der Lage, die empfangenen Botschaften weiterzugeben. Johannes will uns durch seine geschriebenen Worte die Bilder und Szenen vor Augen malen, die er gesehen hat, damit wir beim Lesen und Hören nun auch diese Bilder vor uns sehen können. Damit befindet sich Johannes auf einer Linie mit Paulus, dem Gemeindegründer aus den Anfangsjahren der ersten christlichen Gemeinden. Denn Paulus beschreibt sein Predigen von Jesus im Galaterbrief folgendermaßen: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Paulus malte Menschen Jesus Christus vor die Augen, wenn er predigte. Ähnlich macht es Johannes im Buch der Offenbarung. Er malt uns mit seinen Worten vor Augen, was er selbst gesehen hat. Das Buch der Offenbarung ist im Grunde genommen wie Fernsehen. Ja, man könnte sagen, die Offenbarung des Johannes ist eine der ersten Fernsehsendungen, die jemals gezeigt wurden. Und Sie, liebe Hörer, tun gut daran, sich diese außergewöhnliche Fernsehsendung anzuschauen, denn sie kommt direkt aus dem Himmel. Über das Sehen und Hören nehmen wir grundsätzlich den allergrößten Teil unserer Informationen auf. Und trotzdem habe ich mich manchmal schon gefragt, ob Johannes hin und wieder nicht auch noch ein wenig von dem gerochen hat, was ihm der Engel zeigte. Mit dem nächsten Vers schließt Johannes diesen ersten Abschnitt seines Buches. Das ist seine Einleitung, in der er darlegt, welchen Ursprung seine Schrift hat, Vers 1, und wie sie entstanden ist, Vers 2. Und nun betont Johannes noch, wie wir am besten mit dem umgehen, was wir in seiner Offenbarung lesen und hören. Dazu schreibt er in Vers 3: Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Selig ist, damit beginnt Johannes den Vers 3. Das wird den einen oder anderen von Ihnen an den Anfang der Bergpredigt erinnern. Da beginnt Jesus mit einer ganzen Reihe von solchen Sätzen. Wegen der ersten beiden Worte, selig sind, werden sie auch Seligpreisungen genannt. Dabei bedeutet selig so viel wie gesegnet oder auch glücklich oder zu beglückwünschen. Der Mensch also, auf den zutrifft, was im nachfolgenden Satz beschrieben wird, dieser Mensch ist von Gott beschenkt, gesegnet, beziehungsweise so ein Mensch ist zu beglückwünschen. So jemand hat es richtig gut. Wer ist hier, nach Vers 3, solch ein von Gott beschenkter Mensch, der regelrecht zu beneiden ist? Dazu Johannes: Selig ist, der da liest und die da hören. Lesen meint hier so viel wie vorlesen. Dabei hat Johannes wohl den jeweiligen Vorleser in den Gemeinden vor Augen, an die er sein Buch schreibt. Üblicherweise wurden die Schriften des Neuen Testaments, wie die Schriften des Alten Testaments auch, in den Gottesdiensten der ersten Gemeinden vorgelesen. Schriftstücke waren, bevor es den Buchdruck gab, sehr teuer. Und so war das für viele Christen die einzige Möglichkeit, die Bibel kennenzulernen, nämlich im Gottesdienst zuzuhören, wenn ein Teil des Alten oder des Neuen Testaments vorgelesen wurde. Einer liest im Gottesdienst öffentlich vor, viele hören zu. So war es üblich im ersten Jahrhundert. Und Johannes hat es deshalb wohl auch bewusst so formuliert: Glückselig, der vorliest, in der Einzahl, und glückselig, die hören, in der Mehrzahl. Wohlgemerkt, dabei sind nicht diejenigen, die zuhören, mehr gesegnet als derjenige, der vorliest, sondern der, der vorliest, und diejenigen, die zuhören, sind gleichermaßen von Gott beschenkt. Weiter schreibt Johannes in Vers 3, der liest und die hören die Worte der Weissagung. Johannes lässt hier keine Zweifel aufkommen. Seine Schrift sind Worte der Weissagung. Das bedeutet, die Offenbarung des Johannes ist Prophetie, und zwar Prophetie von Gott selbst gegeben. Denn so hat es Johannes in den Versen 1 und 2 beschrieben. Deshalb sind die Worte dieses Buches im Grunde genommen Gottes Worte, Worte göttlicher Weissagung. Und weil die Worte des Buches der Offenbarung Gottes prophetische Worte sind, deshalb wird jeder, der sie liest und hört, glückselig sein. Von Gott gesegnet, von Gott beschenkt. Zum Lesen und Hören fügt Johannes nun noch ein drittes hinzu. Er formuliert das so: und behalten, was darin geschrieben ist. Das Wort behalten bedeutet so viel wie bewahren, halten, einhalten, beherzigen. Bei Geboten oder Aufforderungen leuchtet der Sinn relativ schnell ein. Ich soll mich an dieses oder jenes Gebot halten. Nun beschreibt Johannes im Buch der Offenbarung aber vor allem das, was Gott ihm durch den Engel gezeigt hat. Und das meiste davon hat weniger mit konkreten Aufforderungen an uns zu tun, vielmehr geht es vornehmlich darum, dass Jesus seinen Leuten zeigt, was bald geschehen muss. So hörten wir es in Vers 1. Auf diesem Hintergrund erscheint es wohl sinnvoller, das Wort behalten zu verstehen als festhalten an etwas. So zum Beispiel festhalten an Jesus und damit festhalten am Bekenntnis zu ihm. Oder festhalten an der Hoffnung, dass Jesus der Herr ist, auch wenn das noch niemand in dieser Welt sieht. Deshalb fordert uns Johannes auf, an den Worten seiner Offenbarung festzuhalten. Denn dort stellt uns Jesus all das immer wieder vor Augen. Er ist der Herr über die Gemeinden und der Herr über alle Mächte, sei es im Himmel oder auf Erden. An diesen Wahrheiten sollen wir festhalten. An Jesus festhalten, der in Wirklichkeit der Herr ist, dazu fordert uns Johannes auf. Die ersten Empfänger seines Schreibens litten unter der Verfolgung der Christen in der römischen Provinz Asien. Auch die Versuchung durch ganz andere Religionen und Kulte kannten sie. Denn die 7 Städte, in denen sie lebten, waren voll davon, allen voran Ephesus. Schließlich gibt uns Johannes noch einen Grund an. Den Grund, weshalb es so wichtig ist, die Worte seines Buches zu hören und daran festzuhalten. Da heißt es am Ende von Vers 3, denn die Zeit ist nahe. Diese Begründung gibt uns Johannes nicht nur hier am Anfang seines Buches, sondern auch am Ende in Kapitel 22. Wie ein Rahmen umschließt diese Aussage somit den gesamten Inhalt der Offenbarung. Alles, was wir darin zu hören bekommen, zielt also auf diese Feststellung: die Zeit ist nahe. Was meint Johannes damit? Das Wort für Zeit ist nicht der übliche griechische Ausdruck für eine Zeitdauer, wie zum Beispiel 2 Wochen oder 2 Monate, sondern Johannes benutzt an dieser Stelle einen Begriff, der im Griechischen einen Zeitpunkt angibt. Im zeitlichen Verlauf der Geschichte setzt Gott immer wieder Zeitpunkte und schafft Gelegenheiten, in denen er besonders eingreift. Diese von Gott geschenkten Zeiten sind häufig Wendepunkte in der Geschichte, die Neues möglich machen. Ein Beispiel hierfür ist sicher die Reformation durch Martin Luther, Johannes Calvin und andere. 100 Jahre vor ihnen wurde ein Jan Hus für ganz ähnliche Aussagen noch hingerichtet. Die in der Bibel wiederentdeckte Gnade Gottes öffentlich bekannt zu machen, das war offensichtlich erst wieder zur Zeit von Martin Luther möglich. Und das hatte wohl damit zu tun, dass Gott selbst das möglich gemacht hatte, und zwar genau zu diesem Zeitpunkt. Wenn Johannes, wie hier, den Begriff die Zeit nicht näher erläutert, dann meint er damit den Zeitpunkt, an dem Gott seine Herrschaft endgültig durchsetzt. Nun spricht Johannes in Vers 3 noch davon, dass dieser Zeitpunkt nahe ist. Dieses Wort bezeichnet zunächst einmal eine räumliche Nähe. Das bedeutet, eine Person, ein Gegenstand oder eine Sache sind mir ganz nah. So nah, dass kein Abstand mehr besteht. Bezogen auf einen Zeitpunkt in der Zukunft bedeutet das Wort nahe so viel wie nahe bevorstehend oder bald. Johannes meint hier also, denn der Zeitpunkt, an dem Gott seine Herrschaft endgültig durchsetzt, steht nahe bevor. Wie können wir das verstehen? Immer wieder gab und gibt es Stimmen, die sagen, die ersten Christen waren ja so begeistert von Jesus. Sie waren so begeistert von dem, was er unter ihnen getan hatte. Seine Auferstehung von den Toten, die Sendung des Heiligen Geistes, die Wunder, die sie in seinem Namen erlebten. Und deshalb meinten sie, es dauere nur noch Monate oder ein paar wenige Jahre, bis er sichtbar wiederkommen würde. Bis er Gottes Herrschaft aufrichtet, sichtbar für alle und endgültig. Doch damit haben sie sich geirrt. Die Christen warten jetzt schon fast 2000 Jahre darauf. Doch diese sogenannte Naherwartung der ersten Christen war ein Irrtum. So die Meinung mancher Ausleger. Doch ich meine, der Irrtum liegt hier ganz woanders. Es sind diese Ausleger, die sich irren, nicht die ersten Christen. Ich will kurz erläutern, warum ich das so sehe. Der Tag ist nahe, dann kommt Gott, um die Bosheit der Menschen zu richten. Diese Aussage beschreibt grundsätzlich, was in der gesamten Bibel unter der sogenannten Naherwartung verstanden wird. Nämlich, Gottes Kommen ist nahe, und er kommt zum Gericht und zum Heil. Viele Propheten im Alten Testament riefen mit diesen Worten Israel dazu auf, kehrt um zu Gott. Gelegentlich galt dieser Ruf auch anderen Völkern. Denn der Tag, an dem Gott kommt, wird ganz gewiss eintreffen. Er ist nahe. Diese Erwartung wurde also direkt von Gott selbst geweckt. Denn schließlich war er es, der seine Propheten mit dieser Botschaft beauftragt hatte. Gottes Kommen ist nahe. Das heißt auch, Gott selbst ist nahe. Dabei fällt auf, schon bei der Botschaft der Propheten im Alten Testament bleibt der genaue Zeitpunkt offen. Denn diesen Zeitpunkt offenbart Gott nicht. Den genauen Zeitpunkt weiß nur er. Und Gott behält sich vor, dieses Wissen mit niemandem zu teilen. Das hat Jesus auch genau so bekräftigt. Er sagte zu diesem Thema, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater bestimmt in seiner Macht. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Gott gibt uns keinen haargenauen Plan an die Hand. Wir können nicht, wie auf dem Bahnhof, den Fahrplan studieren und dann sagen, Gott, du bist 4 Minuten zu spät. Und doch haben Menschen immer wieder versucht, solche genauen Pläne aufzustellen, was Gott wann tun wird. Zu der Zeit, als Jesus in Israel öffentlich auftrat, gab es im Judentum solche Pläne zuhauf. Etwa 200 Jahre zuvor begannen die sogenannten Apokalyptiker, derartige Fahrpläne zu erstellen. Doch all diesen Versuchen erteilt Jesus eine glatte Absage. Wenn die Propheten im Alten Testament dem Volk Israel und den Völkern der Welt zurufen, der Tag des Herrn ist nahe, dann rufen sie damit nicht dazu auf, setzt euch hin und rechnet. Nein, das Nahe erklingt vielmehr wie der Aufruf zur Mobilmachung. Gott sammelt seine Heerscharen, um gegen den Feind zu ziehen und das Unrecht und das Böse auszutilgen. So richtet Gott in einer Welt, die von ihm abgefallen ist, seine Herrschaft wieder auf. Gottes Kommen ist nahe. Diese Erwartung ist also tief und unumstößlich in der Botschaft der Bibel verwurzelt. Sie ist keine Erfindung überhitzter Gemüter aus den Reihen der ersten Christen. So nimmt es auch nicht Wunder, dass wir gleich zu Beginn des Neuen Testaments einen ganz ähnlichen Ruf vernehmen. Da hören wir Johannes den Täufer sagen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wenn vom Himmelreich oder dem Reich Gottes die Rede ist, geht es letztlich um Gottes Herrschaft. Und die ist nahe, ruft Johannes. Und er verbindet die Nähe der Herrschaft Gottes mit dem Aufruf, kehrt um zu Gott und glaubt an das Evangelium. Glaubt an die gute Nachricht von Jesus. Die Nähe der Herrschaft Gottes ist auch hier ein Weckruf. Der Weckruf, zu Gott umzukehren und nicht Pläne zu entwerfen. Und auch bei Johannes verweist die Nähe der Herrschaft Gottes auf den Ernst der Situation. Er warnt, die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Das heißt, die Wurzeln der Bäume sind schon freigelegt und der Holzfäller ist bereit. Er hat mit der Schneide seiner Axt bereits den Punkt ertastet, an dem der erste Schlag ins Holz eindringen wird. Noch einmal kurz sammeln, die Axt liegt an und jeden Augenblick wird er ausholen und zuschlagen. Wie lange dieser Augenblick dauert, weiß niemand. Das, liebe Hörer, ist biblische Naherwartung. Sie beschreibt unsere Situation vor Gott, nicht irgendwelche zeitlichen Abläufe. Gott steht schon bereit, um seine Herrschaft anzutreten. Gott ist nahe. Das wiederum heißt nun, nicht zu Gott umzukehren, ist völliger Wahnsinn. Über unserer Gegenwart schwebt bereits Gottes Zukunft. Und diese Zukunft kommt, das ist gewiss. Petrus, der Fischer, den Jesus zum Missionar berief, formulierte es so: Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren gehe. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Unsere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht nun zu Ende. Es ging um das Buch der Offenbarung, Kapitel 1, um die Verse 2 und 3. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, und seien Sie Gott befohlen.